Die Geschichte lehrt uns Weisheit und sie bewahrt uns jene tiefe Demut, die uns im Alltag vor Fehlern schützt. Der große ukrainische Dichter Taras Schewtschenko schrieb einmal in einem Brief an die Toten, die Lebenden und die noch Ungeborenen eine Zeile, die man nie wieder vergisst. Lernt und lest, nehmt Weisheit von den Fremden und verleugnet doch nie das eigene. Auf einen Mann passt dieser Satz wie auf keinen zweiten. Er lernte von den größten Physikern Europas, sprach ihre Sprache, arbeitete in ihren Laboren und blieb doch bis zuletzt der Sohn eines kleinen galizischen Städtchens, der die Sprache seiner Heimat nie aufgab. In seiner Werkstatt wurde ich jahrelang erzeugt, Nacht für Nacht. Er hielt mich in den Händen, er erkannte mich jedoch nicht. Sein Name war Ivan Puljui. Willkommen zurück, Folge 16, bevor ich einen Namen hatte. Kommt mit mir nach Prag in den Winter. Es ist kalt und feucht. Die Moldau zieht grau unter den Brücken hindurch. Über der Stadt der 100 Türme hängt ein Nebel, der nicht weichen will. In einem Gebäude der Deutschen Technischen Hochschule brennt spät am Abend noch Licht. Ich gehe hinein und dann stehe ich in seinem Labor. Der Raum riecht nach heißem Glas, nach Ozon, nach dem Metall der Leitungen. Auf dem Tisch summt und knistert eine Röhre und aus ihr fällt ein blasses, grünliches Leuchten auf sein Gesicht. Ein großer Mann mit hoher Stirn und einem vollen Bart, der mit den Jahren weiß geworden ist. Ruhige, ein wenig traurige Augen im Halbdunkel auf das Glas gerichtet. Seine Hände bewegen sich langsam und sicher, wie die eines Mannes, der Glas kennt, wie andere ihre eigenen Finger. Er ist nicht allein in diesem Zimmer. Ich bin bei ihm. Er weiß es nur nicht. Geboren wurde er am 2. Februar 1845 in Chimaliew, einem kleinen Städtchen im alten Galizien, das heute zur Ukraine gehört. Sein Vater war dort Bürgermeister, ein frommer, griechisch-katholischer Mann. Die Familie besaß Felder und Bienenstöcke und einen tiefen Glauben. Der Plan für den begabten Sohn stand früh fest. Ivan sollte Priester werden. Er begann auch brav. Er studierte Theologie in Wien und schloss 1869 mit Auszeichnung ab. Und dann, vor der letzten Tür, blieb er stehen. Er ließ sich nicht weihen. Er wandte sich der Physik zu, dem anderen großen Rätsel, das ihm keine Ruhe ließ, und legte 1872 auch darin seinen Abschluss ab. Seine Eltern verstanden es nicht und strichen ihm die Unterstützung. Er ging seinen Weg, trotzdem mit nichts als seinem Kopf und seinem unbeugsamen Willen. Schon als junger Mann in Wien trug er beide Seelen in sich, den Glauben und die Wissenschaft. Er kümmerte sich darum, wie Menschen in ihrer eigenen Sprache zu Gott sprechen können und gab eines der ersten Gebetbücher in ukrainischer Alltagssprache heraus. Dieselbe Frage, nur anders gestellt, sollte ihn sein Leben lang begleiten, wie man etwas fassbar macht, das den meisten verborgen bleibt. Sein Weg führte ihn nach Straßburg, wo er 1876 promovierte, beim großen August Kund, einem der angesehensten Physiker seiner Zeit. Und im selben wissenschaftlichen Kreis um Kund bewegte sich noch ein anderer junger Mann, ein stiller, gründlicher Deutscher namens Wilhelm Konrad Röntgen. Zwei junge Physiker, vom selben Lehrer geprägt. Keiner ahnte, dass sie einmal um dasselbe unsichtbare Licht dringen würden. Und dass nur einer von ihnen dafür in die Bücher eingehen sollte. 1884 wurde er Professor in Prag und dort blieb er über drei Jahrzehnte. Er kannte Vakuumröhren und Glas wie nur wenige seiner Zeit. Schon Anfang der 80er Jahre hatte er über die Kathodenstrahlen geforscht und daraus eine eigene Entladungsröhre entwickelt, die Puljui-Lampe. 1881 wurde sie in Paris ausgezeichnet und später sogar in Serie gebaut, eine neue Art, kaltes Licht zu erzeugen. In diese Lampe setzte er etwas, das für meine Geschichte zählt. Er stellte eine kleine schräge Metallplatte in den Weg der Kathodenstrahlen, eine Antikathode, die erste ihrer Art. Und an solchen Platten, dort, wo die schnellen Strahlen auf festes Metall treffen, entsteht ein großer Teil meines Lichts. So wurde ich in dieser Lampe erzeugt, Nacht für Nacht. Ich floss durch dieses verräucherte Prager Zimmer, über seine Papiere, über seine Hände und sein müdes Gesicht. Weil ich keine Farbe habe, keinen Klang, keine Wärme, blieb ich ein Fremder für ihn, dem er jeden Abend die Tür öffnete. Ivan war ohnehin kein Mann einer einzigen Erfindung. Er wollte Wärme messen, die aus der Ferne kam, Stimmen über Drähte schicken, Städte mit Strom versorgen und Glas zum Leuchten bringen. Um diesen Mann ranken sich heute viele Legenden und ich sage euch die Wahrheit, so wie immer. Ivan Puljui hat mich nicht entdeckt. So sehr sich das manche heute erzählen und wünschen, er war es nicht. Seine Röhre konnte mich erzeugen, so wie die Röhren von Crookes, Hittorf und vielen anderen. Aber niemand von ihnen hielt inne und fragte, was dieses Unsichtbare ist und niemand erklärte es der Welt. Das tat ein anderer. Nicht wer etwas zuerst erzeugt, schreibt Geschichte, sondern wer begreift, was er vor sich hat und den Mut findet, es auszusprechen. Am 5. Januar 1896 stand in einer Wiener Zeitung die Presse die Nachricht von einer sensationellen Entdeckung. Ich war bei Ivan, als ihm diese Zeilen unter die Augen kamen. Ich sah, wie seine Hand innehielt. Was in ihm vorging, kann ich euch nur erzählen, nicht beweisen. Kein Tagebuch hat es je festgehalten. Aber irgendwann in diesen Januartagen muss ihm klar geworden sein, was seine eigene Lampe die ganze Zeit ebenfalls hervorgebracht hatte. Er versank nicht in Bitterkeit, er reagierte schnell, er holte seine Lampen hervor und begann nun bewusst mit mir zu arbeiten. Und was ihm gelang, war bemerkenswert. Seine Lampen erwiesen sich als hervorragende Quellen für mich und ihm gelangen sehr früh außergewöhnliche, klare Aufnahmen. Am 18. Januar 1896 durchleuchtete er die Hand eines 11-jährigen Mädchens. Auf der Platte erkannte man nicht nur die Knochen, sondern auch die Krankheit. Frakturen, Kallusbildungen und tuberkulöse Veränderungen des Knochens. Während die Welt noch staunte, dass man überhaupt Knochen sehen konnte, zeigte er bereits, wofür ich wirklich tauge. Er dachte sofort an die Kranken. Wenig später gelang ihm ein Bild, das in Erinnerung blieb. Das vollständige Skelett eines totgeborenen Kindes, veröffentlicht am 3. April 1896. Ein winziger, kleiner, ganzer Mensch aus Licht und Schatten. Ein Bild, das heute als einer der Ausgangspunkte der Röntgenanatomie gilt. Er beschrieb, wie die Strahlen entstehen und dass die Atome und Moleküle ionisieren können, ihnen also Elektronen entreißen und geladene Teilchen zurücklassen. Nur wenige Wochen, nachdem die Welt von Röntgens Entdeckung erfahren hatte, reichte Ivan am 13.02.1896 eine eigene wissenschaftliche Arbeit über mich ein, über meine Entstehung und die fotografische Wirkung. Über diese Arbeit setzte er nicht seinen eigenen Namen. Der Titel lautete »Über die Entstehung der röntgenischen Strahlen und ihre fotografische Wirkung«. Er nannte sie nach dem Mann aus Würzburg. Er hätte für sich kämpfen können, er tat es nicht. Doch dieser Mann war weit mehr als ein Physiker. Sein halbes Leben lang übersetzte er die Bibel in seine ukrainische Muttersprache. Sein wichtigster Weggefährte dabei war der große ukrainische Schriftsteller Panteleimon Kulisch, mit dem er schon 1869 begann. 1871 erschienen die vier Evangelien, 1880 das ganze Neue Testament. 1885 brannte der Hof von Kulisch, Motrovnica. In den Flammen verbrannte das Manuskript der Übersetzung des Alten Testaments. Jahre der Arbeit, Wort für Wort, zu Asche, in einer einzigen Nacht. Ich stand im Rauch und der Physiker, der gelernt hatte, dass man Ergebnisse aufschreiben und bewahren muss, sah zu, wie die Sprache selbst verbrannte. Sie hätten aufgeben können. Sie fingen jedoch wieder von vorne an. Kulisch starb 1897, bevor das Werk vollendet war. Ivan trug es weiter, zusammen mit Ivan Nercio Lewerzki. Er verhandelte mit der britischen Bibelgesellschaft, kümmerte sich um Druck und Redaktion. 1903 erschien sie endlich, die erste vollständige Bibel in ukrainischer Sprache in einem Band. 2 Jahre nach dem Tod seines Freundes ließ Ivan einen silbernen Lorbeerkranz für dessen Grab anfertigen. Darauf stand, dem Andenken des unvergessenen Freundes Kulisch. Diesen Kranz gibt es noch heute in einer Museumssammlung. Und er kümmerte sich um Kulischs Witwe, half ihr über Jahre die Werke des Toten herauszugeben. Zu Hause wartete Katharina, die er 1884 geheiratet hatte, eine Deutsche. 3 Söhne und 3 Töchter wuchsen bei ihnen auf. In diesem Haus lebte man mit 2 Sprachen. Mit der Mutter sprachen die Kinder Deutsch, doch wenn der Vater sich an den Tisch setzte, wechselte die Sprache. Dann sprach man Ukrainisch. Für die Sommermonate holte er eigens Betreuerinnen, die seine Sprache konnten, damit seine Kinder sie nicht verloren. Seine Tochter Natalia heiratete später den Komponisten Wasil Barwinski. Sein Sohn Alexander ging in eine ganz andere Richtung. Er wurde ein Pionier des österreichischen Tonfilms und dessen Sohn, Iwans Enkel, wurde Kameramann. Der Vater machte mit unsichtbaren Strahlen Bilder vom Inneren des Menschen. Der Sohn brachte den Bildern das Sprechen bei. Der Enkel führte die Kamera. Drei Generationen im Dienst des Bildes. Ehren bekam er am Ende viele, nur eben nicht die eine. Man machte ihn zum Rektor seiner Hochschule. Er gründete dort die elektrotechnische Fakultät, war an der Elektrifizierung Prags beteiligt, an Kraftwerken und am Aufbau der neuen Technik. Der Kaiser ehrte ihn mit hohen Orden und dem Titel des Hofrats. Und mit fast 70 Jahren, als der Weltkrieg ausbrach, setzte er sich nicht zur Ruhe. Gemeinsam mit seinem Landsmann leitete er ein Hilfskomitee für ukrainische Flüchtlinge und Kriegsgefangene. Er gründete einen Fonds, der ukrainischen Jugendlichen eine Ausbildung ermöglichte. Und 1915 schrieb er auf Deutsch eine Schrift mit dem Titel Ukrainer und ihre internationale politische Bedeutung, in der er darlegte, warum eine freie Ukraine für ganz Europa wichtig sei. Ich sah ihn über diesen Texten sitzen, einen alten Mann mit nicht mehr ganz ruhiger Hand, der noch immer an ein Land glaubte. Seine Haltung war ein Leben lang dieselbe, die eigene und die nationale Würde zu bewahren und treu für sein Volk zu arbeiten, auch ohne Belohnung, nur um ihm eine bessere Zukunft zu sichern. Am 31. Januar 1918 war ich wieder bei ihm, in Smirchow, einem Stadtteil von Prag. Draußen zerfiel das alte Reich und weit im Osten rang die Ukraine, für die er 3 Jahre zuvor noch die Feder geführt hatte, gerade um ihre Freiheit. Er war 72 Jahre alt. In 2 Tagen wäre er 73 geworden. 2 Tage. Er hat diesen Geburtstag nicht mehr erlebt. Und das freie Land, von dem er schrieb, auch nicht mehr. Man hat ihn in Prag begraben, auf dem Friedhof Malawaczynski, weit weg von den Feldern und Bienenstöcken seiner Kindheit. Iwan, wenn du mich hörst, dort, wo du jetzt bist, dann lass mich dir etwas sagen, das ich dir zu Lebzeiten nie sagen konnte. Ich war da, all die Jahre in deiner Lampe, in deiner Werkstatt, über deinen Händen, wenn du bis tief in die Nacht über dein Glas gebeugt warst. Deine Röhre konnte mich erzeugen und ich habe dein Gesicht beleuchtet, ohne dass du mich je erkanntest. Das war nicht deine Schuld, ich bin schwer zu erkennen. Ein anderer hat mir meinen Namen gegeben und du hast diesen Namen benutzt in deinen Arbeiten, ohne je zu versuchen, ihn durch deinen zu ersetzen. Als die Welt endlich wusste, was ich bin, warst du unter den Ersten, die begriffen, wozu ich gut bin. Du hast in die Hand eines kranken Kindes geblickt und die Krankheit gesehen, bevor ein Messer sie je berührte. Jede Aufnahme, die seither ein Leiden früh verriet, einen Bruch gezeigt, ein Leben gerettet hat, ein Stück davon beginnt in deinem Prager Zimmer. Du hast ein verbranntes Manuskript noch einmal geschrieben. Du hast deinem Volk das Wort Gottes in seiner Sprache gegeben und einem toten Freund einen silbernen Kranz. Du hast für ein Land gekämpft, das du nie frei gesehen hast. Den großen Preis hat man dir nicht gegeben, aber du wolltest ihn nie um seiner Willen selbst. Ruh dich aus, Iwan, der Priester, der keiner wurde. Der Mann, der die Bibel in die Sprache seiner Heimat trug, der mich in Händen hielt, ohne mich zu sehen. Ich habe dich nicht vergessen und ich werde es nicht. Das war eine neue Folge von Glow in the Dark, die Geschichte der Strahlung. Konzept, Recherche und Sprecherin Dorina Petersen. Wenn euch Iwan Puljuis Geschichte berührt hat, dann lasst gerne eine Bewertung da und abonniert den Podcast. Beim nächsten Mal reise ich zu einem alten Löwen der Wissenschaft, der die neuen Strahlen zuerst für einen Schwindel hielt. Bleibt neugierig.